Ich habe letzte Woche angefangen, über ein Thema zu sprechen, das ich so überschrieben habe, Leben als Königskind. Und worum es da eigentlich ging, war eine praktische Anwendung von dem, also wenn du sagst, okay, ich habe verstanden, dass Gott mein liebender Vater ist, eine praktische Anwendung von dem, wie wachse ich in dieser Identität im Alltag. Ich habe in den letzten Monaten eine Lehrserie gehalten, die heißt Endlich daheim. Die legt praktisch die ganzen Grundlagen von Vaterliebe Gottes. Die musst du nicht unbedingt gehört haben, diese Vortragsreihe, um das hier zu verstehen. Wenn du da tiefer gehen willst, kannst du da reingehen. Aber es genügt zu wissen, okay, die Tatsache, dass Gott mich radikal als Vater liebt, dass ich sein Kind bin, ist ein einmaliger Akt. Es ist nicht so, dass wir nach und nach erst zu Kindern Gottes werden, sondern wir sind es ein für alle Mal durch die Tatsache der Errettung in Jesus Christus. Dadurch wirst du ein Kind Gottes. Nicht im Sinne von, jeder Mensch ist es auf gleiche Art und Weise. Nein, es ist ein Privileg in Jesus, das zu werden. Okay, das ist ein einmaliger Akt. Aber aus dieser Identität nun rauszuleben, ist ein Prozess. Und mit diesem Prozess hat das schöne Bild zu tun, das ich das letzte Mal aufgezeichnet habe. Wer errät, was das ist? Das ist die berühmte Zwiebel. Was hat die zu bedeuten? Ich habe das letzte Mal diesen ganz drastischen Einstieg gewählt und euch von einem KZ erzählt, Konzentrationslager. Und ich habe die Frage gestellt, was macht das jetzt nicht nur körperlich, sondern was macht das mit dem Geist, mit der Psyche von Menschen, die jahrelang in so einem Lager waren. Und ich habe euch erzählt, dass es Menschen gab, die wurden freigelassen oder wurden dann von den Alliierten befreit, kamen aber mit dieser Freiheit überhaupt nicht zurecht. Bis hin zu dem Punkt, dass es manche gaben, die gesagt haben, hey, eigentlich am liebsten hätten wir wieder irgendwie eine Art von Lager, weil wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen in der Freiheit. So und so ähnlich sind wir Menschen in Jesus auch. Wir kommen alle, du und ich, wir kommen alle aus einem System, das nicht das System der Freiheit der Kinder Gottes ist, sondern es ist ein System von Unfreiheit und von Gefangenschaft. Nicht, weil alle Menschen um dich herum böse sind und deine Familie und Eltern alle böse sind, nein, sondern weil allgemein unsere Welt gefallen ist und unter der Macht von Verdrehung und von Unfreiheit und Lüge steht. Jetzt kommt Jesus und sagt Sätze, alles nur Wiederholung vom letzten Mal, wenn du das nachhören willst, auf YouTube und auf Podcast kannst du das anschauen, Leben als Königskind Teil 1. Jesus sagt so wunderbare Sachen wie, der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn aber bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Das ist ein einmaliger Akt, so wie der Gefangene, der freigelassen wird, aus dem Konzentrationslager. Jetzt aber zu leben in der Identität und in der Mentalität eines freien Menschen ist ein Prozess. Das letzte Mal mit euch durchdacht, wie denkt denn so ein Gefangener? Welche Strategien braucht er, um zu überleben, wenn Nahrung knapp ist, wenn ihm jederzeit jemand was wegnehmen kann, wenn er immer Schläge fürchten muss? Das macht was mit der ganzen Denk- und Lebensweise dieses Menschen. Und das geht nicht automatisch davon weg, dass er freigelassen wurde. Genauso du. Du kannst zu Jesus kommen, kannst sagen, ich habe mich taufen lassen, ich habe mich bekehrt, ich habe mich für den Glauben entschieden. Aber das bedeutet nicht, dass all die Muster, die du dir vorher ein Leben lang aneignen musstest, deswegen schon gebrochen sind. Nun, was hat das mit der Zwiebel zu tun? Der Herr in seiner Güte nimmt uns Schritt für Schritt tiefer an den Kern der Sache mit. Der Kern der Sache ist dein Herz und der Herr arbeitet sich langsam vor. Und manchmal gibt es Situationen wie, du hast hier außen ein Problem und dann überwindest du das hier und du denkst, es ist ein für alle Mal vorbei. Aber dann kommt etwa das Gleiche wieder und du denkst dir, oh, das war ja alles für die Katze, hat ja gar nichts gebracht. Ich falle wieder in die gleichen Sünden oder ich falle in die gleichen Probleme, mit denen ich schon am Anfang meines Glaubenswegs zu tun hatte. Wer hatte das Gefühl schon mal, ich begegne noch immer den gleichen Problemen, die ich schon damals hatte? Okay, du bist in guter Gesellschaft, wenn das so ist, denn das ist normal. Denn diese Dinge sind meistens nichts, was nur äußerlich da ist, sondern sind meistens Dinge, die sich halt durchziehen. Und die Tatsache, dass du dem immer wieder begegnest, heißt nicht, dass du im geistlichen Leben stagnierst, sondern bedeutet, dass du dem eigentlichen Dilemma in deinem Herzen einfach immer tiefer begegnest. Aber das tut der Herr nur, um seine rettende Liebe immer tiefer an das Grundproblem ranzubringen. Deswegen lass dich nie entmutigen, wenn du in Situationen kommst, wo du denkst, wow, ich dachte, ich sei da schon lange drüber weg. So, das letzte Mal haben wir uns angeschaut, wie in deinem Umgang mit dir selber du einüben kannst, wie ein Königskind zu leben, auch wie das in dein Gebetsleben reinspielt. Heute will ich einen anderen Fokus wählen, und zwar den. Wir haben ja viel gemacht über das Gleichnis von diesen zwei ungleichen Söhnen und dem barmherzigen Vater. Und das Interessante ist, dass ja der ältere Sohn ein genauso großes Problem hatte wie der jüngere. Aber der ältere hat erst gemerkt, dass er ein Problem hat, wann? Genau, als der jüngere zurückkam und er auf einmal neidisch wurde. Das ist typisch für uns Menschen. Wir funktionieren super, solange kein anderer Mensch dazukommt. Oder anders gesagt, wenn es nur Jesus und mich gäbe, Mai, könnte ich ein gutes geistliches Leben führen. Aber dann kommen diese Menschen und nerven einen. Die Wahrheit ist, dieses nach innen Bewegen der Zwiebelschale, das kann einfach lebensgeschichtlich passieren. Du gerätst in eine Krise, das läuft nicht mehr so gut und du merkst auf einmal, hey, all die Sachen, dass Gott mein liebender Vater ist, dass ich sein Kind bin, das habe ich ja nur auf einer gewissen Ebene geglaubt und auf einer tieferen glaube ich es noch gar nicht. So, aber noch öfter passiert es, dass das Häuten der Zwiebel andere Leute für dich machen. Das heißt, du funktionierst super und sagst, Herr, ich lebe aus deiner Hand, du liebst mich, ich liebe dich, alles passt. Und dann kommt jemand und dann, was ich immer blöd finde, ist, wenn Menschen nicht das tun, was ich will, dass sie tun. Also solange sie das tun, was ich will, finde ich eigentlich das okay. Kann ich das auch gut glauben, so mit der Liebe des Herrn, und es passt alles super. Ja, aber wenn jemand mir blöd kommt, dann merke ich auf einmal, boah, was ist da in mir alles für Schrott. Und über all den Schrott möchte ich heute Abend sprechen. Das heißt, ich möchte darüber sprechen, nur in Beziehungen. Wo siehst du, dass du in deinen Beziehungen, also in der Art und Weise, wie du mit Menschen umlebst, eigentlich in einer weisen Mentalität oder in dem Bild mit dem KZ zu bleiben, in einer gefangenen Mentalität bleibst. Ich nenne das mal die weisen Wege, also im Sinne von wie ein Waisenkind, das kein Papa hat. Die weisen Wege in Beziehungen. Okay? Weil, nochmal, am Anfang von Endlich daheim habe ich gesagt, was du glaubst, ist nicht immer das, was du wirklich glaubst. Ne, wir meinen, wir hätten schon alles Mögliche verstanden und würden schon vieles glauben, aber wir täuschen uns über uns selbst. Und dann passiert das Leben und wir begegnen Menschen und merken auf einmal, hey, da sind ja Regionen von Unglauben in mir, Regionen von Verletzung, und das ist wirklich gut, weil Jesus will ja da weiterkommen. Er könnte ja die Zwiebel auch außen pink anmalen und alles ist schön. Nee, aber er will dich. Jesus will dich ganzheitlich heil machen von innen raus. Jesus ist gekommen, nicht, dass du fromm wirst, sondern dass du Leben in Fülle hast. Jesus ist nicht gekommen, damit du dann in die Kirche gehen und die CDU wählen kannst. Das darfst du auch beides. Aber das, was Jesus im Letzten will, ist eine tatsächliche, wirkliche, lass mich so sagen, er will wirklich an dein Problem ran. Also an das Echte, jetzt mal so richtig, so mit Menschen und Gefühlen und dieses Zeug. Da will Jesus wirklich ran, und zwar von innen raus, nicht nur kaschiert. Du gewöhnst dir was ab, wie du dir Rauchen abgewöhnst, aber eigentlich würdest du immer noch gern rauchen. Nee, so, dass es gut wird, dass es heil wird von innen raus. Das ist das, was Jesus will, aber das ist ein Prozess. So, ich will euch jetzt eine Reihe von Dingen zeigen, an denen du erkennst, wo du agierst wie ein Waisenkind. Nochmal, jemand, der volles mit der Liebe des Vaters, ist ein Mensch, der in sich selber ruhen kann, und der keine Angst haben muss, auch nicht vor seiner eigenen Schwäche, ne? Weil es jemand gibt, der sich um mich kümmert. Und ein erstes Indiz ist vielleicht nicht intuitiv so jedem nachvollziehbar. Es gibt ganz viele Menschen, übrigens, ich predige da sehr für mich selber auch heute Abend. Es ist nicht, dass ich aus einer Position spreche von, oh, vor 18 Jahren hatte ich das Problem auch, aber jetzt alles. Nee, wir sind da alle auf dem Weg. Und das Erste, was interessant ist, es gibt viele Menschen, die haben das, und das ist Angst vor Gefühlen anderer. Und zwar jetzt nicht vor den Gefühlen, dass der dich nett anlächelt, sondern vor heftigen Gefühlen anderer. Es gibt ganz viele Menschen, die, wenn jemand anderer richtig heftig emotional reagiert, innerlich, wow, so richtig einen Schritt zurückgehen, das ist echt bedrohlich. Das ist wie, da kommt was Unkontrolliertes auf mich zu, vielleicht ist deine Ehefrau auch so. Oder, nein, im Ernst, also sowas wie, okay, wenn jemand da laut wird oder wenn jemand irgendwie voll weint und so, oh, da bin ich wie gelähmt. Und das ist immer ein Zeichen, dass ich eigentlich keinen Zugang zu meiner eigenen Gefühlswelt habe. Ne? Ich hau hier viele auch psychologische Sachen im Schnelldurchgang heute durch, aber vieles von dem klingt halt in anderen Lehrserien schon durch, also auf die Gefahr hin, dass manches zu schnell geht. Der Punkt ist, du kommunizierst mit Menschen immer nur auf der Ebene, wo du selber bist. Und es gibt so Leute, die sind nur im Hirn. Und du hast so den Eindruck, du kannst halt nur auf so einer Hirnebene mit denen agieren. Ja, und dann gibt es Leute, die sind halt so, halt nur voll die Gefühlsleute. Wenn du Jesus liest, dann siehst du, der konnte ganzheitlich mit Menschen kommunizieren auf allen Ebenen. Ja? Und wo ich bei mir selber merke, hey, wenn jemand anderer so emotional wird und ich gehe innerlich boah, so einen Schritt zurück, dann weiß ich, dass ich im anderen was ablehnen und bekämpfen muss, was ich in mir selber ablehne und bekämpfe. Ja? Und das Unbewusste und heftig Emotionale sind immer Kindheitsgefühle. In den ersten Lebensjahren lernen wir, so wie die ganze Palette unserer Gefühle, heftige, massive, explosive Gefühle sind Kindheitsgefühle. Und wo sowas einen übermannt und explosiv rauskommt, sind es Kindheitsgefühle, die bei dir noch nicht wirklich da sein dürfen. Die du in dir selber bekämpfst oder verdrängst, nur deswegen haben sie die Macht, dich so zu überwältigen. Eine zweite Strategie eigentlich, oder ein zweites Symptom, ein Kennzeichen von so einer weisen Mentalität ist drüberstehen. Schau mal her, ich habe vorher gesagt, wenn ich voll bin mit der Liebe des Vaters, bin ich oder wäre ich ein Mensch, ja, der ganzheitlich in mir selbst ruhen kann und bei mir beheimatet sein kann. Jetzt, wenn jemand anderer persönlich oder emotional wird, dann gibt es die Jungs, da gibt es die Mädchen, da gibt es die Typen. Immer wenn was zu persönlich wird, werde ich rational. Ja, jemand fängt zum Weinen an und sagt, ja, das muss man ganz nüchtern sehen, rein statistisch haben 28% aller Frauen in deinem Alter einfach die Wechseljahre. Und ne, das ist also hormonell bedingt, ist übrigens ein toller Partnerschaftstipp für Männer. Versuch deiner Frau einfach eine Statistik zu bringen, das tröstet sie. Du musst das mal beobachten. Es gibt Leute, wenn du denen echt persönlich was mitteilst, gehen sie in sowas Rationales. So eine Verallgemeinerung. Ja, Mann kommt dann auch oft vor, das Wort Mann. Ja, man muss halt dann schauen und das Problem haben halt viele und das ist halt immer mal wieder das Problem zwischen Gnade und Rechtfertigung. Keine Ahnung, es geht um irgendwelche rationalen Dinge. Es gibt Menschen, die ständig, wie soll ich sagen, die einfach nicht persönlich werden können. Und das ist eigentlich ganz schlimm. Also praktisch, du kannst die anschreien und die voll heulen und sagen doch immer, ja, es ist echt, du scheinst ja tiefe Probleme zu haben und so. Also das ist ein Eindruck, du kommst an diese Person nie ran, weil sie eigentlich drüber steht. Was anderes von drüber stehen ist, einen Witz zu machen oder in Ironie zu gehen. Ja? Wenn es echt peinlich oder echt hart wird, dann machst du irgend so einen Witz, nur um dich nicht anfassbar zu machen. Und das hängt immer damit zusammen, dass du selber nicht bei dir angekommen bist, weil du dich selber noch nicht ganz aus der Hand deines liebenden Vaters empfangen hast. Es gibt noch ein Drüberstehen, und das ist das am schwersten zu durchschauen. Drüberstehen ist auch, gleich sofort schnell jemandem helfen zu wollen. In dem Moment, wo ich jemand anderem helfe, geht es nämlich nicht mehr um mich. Und oft ist es total schwer zuzulassen, okay, dass es jetzt gerade um mich geht. Lieber schnell einen guten Rat geben oder sagen, hey, das ist für jemand anderen, für den wäre das ganz wichtig, das jetzt zu hören. Lass uns an das nochmal genauer hinschauen. Die dritte Waisenrolle oder der dritte Waisenweg, den nenne ich Retten und Hypersensibilität. Also Hypersensibilität heißt einfach nur sehr, 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 sehr wahrnehmungsreich. Der Punkt ist, eine hohe Empfindsamkeit und eine Sensibilität ist eine große Gabe, aber Menschen, die das wahnsinnig ausgeprägt haben, mussten das entwickeln als Überlebensstrategie, weil ihr Umfeld nicht sicher war. Wenn bei dir zu Hause jeden Moment die Explosion und der Vulkan losgehen kann, musst du ständig abchecken, was sind die unausgesprochenen Erwartungen? Und was muss ich tun, dass Mama jetzt nicht weint oder dass der kleine Bruder jetzt nicht austickt? Ja? Und so, das kann eine Gabe sein, aber es gibt Menschen, für die das ein Grundmuster ist, ständig nach Tränen im Gesicht von anderen Leuten zu suchen, die sie schnell trocknen können. Und weißt du warum? Weil es sich besser anfühlt und weil ich in Kontrolle bin und weil ich was Sinnvolles tue, wenn ich jemand anderem helfe und weil es total schwer ist, anzuerkennen, wie erbärmlich man selber ist. Jetzt sagst du, Herr, wir sollen doch einander helfen. Es fühlt sich anders an. Ich kann es nicht anders sagen als das. Dieses Ding hier, in so einem Retterding drin zu sein, hat was auf der Flucht ist vor der eigenen Erbärmlichkeit und vor der eigenen Armut. Du erkennst sowas, also dass da was Ungutes drin ist, erkennst du an Folgendem, und der Satz heißt: Wehe, du nimmst mir mein Opfer weg. Also jemand, wo diese Retterrolle was suchthaft oder was krankhaftes ist, erkennst du daran, dass es ganz laut schreit: Wage es nicht, mein geliebtes, armes Opfer anzutasten. So zum Beispiel, wenn du sagst, hey, du bist jetzt hier auf einer Veranstaltung, du musst dich jetzt gar nicht um die kümmern, es gibt hier ein Seelsorgeteam, hey, ich habe mein ganzes Leben lang für dich hingegeben und diese Person ist verloren ohne mich. Wage es nicht, in diese langjährig gewachsene Seelsorgebeziehung einzugreifen. Und es kriegt sowas, oder weißt du, wo sowas hochkommt, wie die Mutter Bären, der mir das Kind raubt, wenn du was gegen den armen Menschen sagst, ja? Weil die Wahrheit ist eigentlich, das ist mein persönliches kleines Opfer. Und indem, dass ich dieses Opfer rette und es umsorge, indem legitimiere ich mich selbst, bestätige ich mich selbst, dass ich nicht schwach sein muss. Wenn sich zwei treffen, können witzige Situationen entstehen. Das ist so ein kleines Männchen und dann kommt jemand zweiter. Und die sagen jetzt, ey, eigentlich ist es so, die Welt ist total gemein. Also stell dir zwei Waisenkinder vor, beide sind von zu Hause weggelaufen, beide haben keinen Papa. Und die sagen, es gibt keinen Papa, keiner kümmert sich um uns, müssen wir uns selber gegenseitig warm halten. Weil die Wahrheit ist, die Welt außenrum, die ist total böse, das sind die Monster und nur du und ich, wir halten uns gegenseitig warm. Und sowas nenne ich geheime Komplizenschaft. Ja? Und das sieht aus, es kann aussehen wie die beste Freundschaft, und eine gute Freundschaft darf auch ein bisschen was haben von, hey, wir sind ein gutes Team, wir haben ein paar Geheimnisse, das meine ich nicht damit. Aber es gibt so, sowas kann total suchthaft werden, wenn das Ding drin ist von du und ich, wir müssen uns retten, weil in Wahrheit, wenn du gehst, dann stirb ich und wenn ich gehe, dann stirbst du, weil nur ich kann dich retten und nur du kannst mich retten. Und da ist sehr, sehr viel Unwahrheit drin. Also gerade wenn so ein Ding aufgebaut wird wie, okay, eigentlich ist die Welt böse, die Welt ist bedrohlich, das ist einfach das Gegenteil von der Wahrheit, dass es wirklich einen Vater gibt, der sich wirklich kümmert. Auch hier wieder, wenn du da reinschießt, wenn du zwei Leute da aufmerksam machst, die werden dich hassen. Da wird richtig viel Emotion rauskommen, einfach weil da frühkindliche Verlassenheitsängste kommen. All diese Geschichten konfrontieren dich halt total mit Szenen und mit Erlebnissen aus deiner eigenen Familiengeschichte und deiner eigenen Kindheit. Und deswegen haben die so viel Power. Deswegen darf man auch nicht schnell und unbarmherzig sein. So, oh, du hast einfach das Problem hier, lass diesen Quatsch. Es sind echt hochsensible Dinge. Der Herr geht da zart und sanft rein und er überfordert uns nicht in dem Prozess. Also es ist weise, wenn wir erkennen, was da eigentlich läuft bei uns. Die geheime Komplizenschaft, die Welt da draußen ist böse. Nächste Weisenweg in der Beziehung ist Gesprächsverweigerung und Trotz. Ja, der schaut auch böse aus, weil das ist ja Gesprächsverweigerung und Trotz. Gesprächsverweigerung und Trotz. Das heißt, wenn mir jemand blöd kommt, gehe ich in den Trotz. Dann sage ich so, nö, das mag ich nicht mehr. Soll der sich erstmal entschuldigen? Und was ich da eigentlich mache, weißt du, was da der Weisenweg ist? Das ist, weil ich ja nicht glaube, dass es wirklich einen Vater gibt, der sich um mich kümmert, muss ich mich um mein weinendes, schmerzendes kleines Kind in mir drinnen selber kümmern. Aber jetzt kommt's. Ich gebe ihm die Erlaubnis, sich nicht ändern zu müssen. Ich sage zu ihm, wenn die so gemein sind zu dir, erlaube ich dir jetzt, dich nicht verändern zu müssen. Nee, du musst da gar nicht zuhören. Aber das Gemeine ist, das ist ein Scheintrost, weil dadurch raube ich dem die Möglichkeit, auch geheilt zu werden. Trotz betoniert immer das Problem ein, aber es fühlt sich an wie ein Trost. Fühlt sich an wie, nee, ich habe ein Recht darauf, beleidigt zu sein, du kannst mir gar nichts sagen. Aber es ist eine Fehlform von einem liebenden Umgang mit mir selbst. Liebender Umgang mit mir selbst bedeutet, so auf Deutsch gesagt, kleiner Johannes, der gerade weint, ich sehe deinen Schmerz und ich will mich um das kümmern, aber nicht im Sinne von, nicht auf eine doofe Weise, nicht so, du musst dich gar nicht ändern, du darfst deine Gefühle einfach ausleben, sondern eine gute väterliche Weise, so wie du als Vater umgehst mit einem bockigen Kind. Du lockst es raus und sagst, hey, ich kann es verstehen, dass du gerade Schmerz hast, aber schau mal her, wir müssen erst eine Lösung finden. Und Trotz ist an der Stelle ein Weisenweg, der nichts weiter, ja, Gesprächsverweigerung, einfach Abbruch von Gespräch. Kann auch nur innerlich sein, du kannst innerlich die Schotten dicht machen. Und auch das wieder ist, du gibst deinem eigenen Inneren damit die Erlaubnis, dich nicht verändern zu müssen, nicht hinterfragt zu werden. Ich erlaube dir, dass du dich nicht veränderst. Das ist wie wenn du die Zwiebel zumachst, sagst, ich will keine Veränderung mehr. Das ist gefährlich. Das nächste ist ein ganz, ganz, ganz eigenartiges Paar. Und dieses Paar heißt, jetzt kommen wieder echt schockierende Bildchen, dieses Paar heißt Aggression und Verführung. Wer ist da was? Aggression und Verführung. Jetzt erstmal fragen, was haben die zwei Sachen miteinander zu tun? Jeder Mann und jede Frau haben, jeder Mensch hat eine sexuelle Identität. Ja? Und die wird in den ersten Lebensjahren maßgeblich unter Einwirkung des Vaters, beider Eltern, aber Vater spielt eine ganz wichtige Rolle, herausgebildet. Und Aggression und Verführung sind beides Mangelerscheinungen, da wo ich eigentlich nicht feststehe in meiner Identität als Mann oder als Frau. Deutlicher wird es jeweils beim Mann als das aggressive Muster, Frau als das verführende Muster, aber wir haben beides drauf, weil jeder Mensch auch weibliche und männliche Anteile hat, emotionale Anteile. Jetzt. Wenn ich nicht in mir ruhe, ich hab einmal gesagt, das Zitat, ein 5-jähriger Junge hat eigentlich nur eine Frage im Kopf und die lautet, habe ich's drauf? Und diese Frage beantwortet im Idealfall der Vater. Wenn das auf eine tiefe Weise beantwortet ist, wird dieser junge Mann fähig zu einer gesunden Aggressivität im Sinne von, hey, ich kann echt mal auch was durchkämpfen, aber das muss ich nicht ständig beweisen. Wenn da ein Mangel da ist, wird dieser Mann neigen, ein Leben lang sich selber beweisen zu müssen, dass es drauf hat, und es wird häufig im aggressiven Muster sein. Kann auch im Verführermuster sein, er muss beweisen, dass er ein richtiger Mann ist, in dem er verführen kann, aber eher im aggressiven Muster. Bei einem Mädchen, bei einer Frau, ein 5-jähriges Mädchen hat die gleiche Frage in sich, und zwar die Frage lautet, bin ich schön? Werde ich gesehen? Bin ich geliebt? Wo das nicht gefüllt wird vom eigenen Vater von Bestätigung, ist einer der weisen Wege zu sagen, okay, ich werde mir diese mich schön nennenden Blicke, ich werde mir die erschleichen durch Verführung. Das ist was ganz anderes wie natürliche Schönheit. Jede Frau ist berufen, durch ihre Schönheit zu strahlen, und jede Frau ist berufen, Männer zu bezaubern. Da ist nichts Falsches dran. Das Verführen, da kommt so was Absichtliches rein und das macht alles komisch. So ist wie, ich muss mir die Blicke erschleichen. Das ist Verführermuster. Beides stellt eigentlich ständig familiäre Szenen nach. Ja, eigentlich das kleine Mädchen wirbt ständig vergeblich um die Anerkennung eines Vaters. Und der Junge wirbt eigentlich ständig vergeblich um die Liebe seiner Mutter oder um die Anerkennung, dass er ein ganzer Kerl ist seines Vaters. Und das Gemeine ist, das Fass wird nie voll. Weil diese Kindheitswunden, an die kommst du nicht zurück, und das macht die Sache immer noch schlimmer. Also der Typ, der, keine Ahnung, der 50 Frauen verführen muss, um sich bestätigt zu fühlen als Mann oder um Intimität und Nähe zu spüren, der ist nicht bei der 51. dann einfach gesättigt und jetzt ist es gut, sondern das Ding wird immer schlimmer. Weil jede Sucht ihren eigenen Mechanismus verstärkt. Es kommt immer noch mehr Einsamkeit, immer noch mehr Druck, sich bestätigen zu müssen. Ich will an der Stelle auch ein Thema ansprechen. Ich will es nur im Vorbeigehen machen, weil es so heiß ist. Aber es ist wichtig, dass ihr hier einen Zusammenhang seht. Ein wichtiger Waisenweg, siebtens, ist sexuelle Perversion. Bisschen was habe ich hier eh unter Punkt 6 schon gesagt. Ich sage das nicht deswegen, weil ich glaube, dass es ganz viele von euch direkt betrifft, aber es ist was, was in unserer Gesellschaft immer weiter zunimmt. Sexuelle Perversionen, alle, egal welche, sind der verzweifelte Versuch, an intensive Gefühle ranzukommen, an die ich sonst nicht rankomme. Und ein Leben ohne intensive Gefühle ist schrecklich. Drogen übrigens genauso. Ja? Es ist die Suche nach intensiven Gefühlen, aber eigentlich ist es dein Erbe, in Gott bei dir selbst anzukommen, auf eine Art und Weise, dass du ein reiches Gefühlsleben hast. Leben in Fülle. Und was sexuelle Perversionen machen, ist, sie stellen ständig Kindheitsszenen nach. Also ganz klar, wir leben in einer Zeit, und das möchte ich einfach aussprechen, auch wenn es nicht unbedingt ein jugendfreies Thema ist für einen Donnerstagabend wie diesen, aber es gibt Bücher momentan, die Bestsellerbücher sind, die über Sadomaso-Sex gehen. Das ganze Ding, dass Sexualität in Verbindung erlebt wird mit Gewalt, ist nichts anderes als eine Nachstellung von frühkindlichen Verletzungen. Also konkret, es gibt Männer, die nur dann sexuelle Lust empfinden können, wenn sie dabei gequält werden. Das ist eine Nachstellung. Du kannst sagen, 100% von diesen Männern haben selber in ihrer Kindheit Gewalt erlebt. Und in ihrem Gehirn sind zwei Dinge gekoppelt. Erstens, ich werde geschlagen. Zweitens, das bedeutet, Papa oder Mama haben körperliche Nähe zu mir. Weil es oft das einzige Mal ist, wo körperliche Nähe passiert ist. Und die müssen ein Leben lang suchthaft diese Szene nachstellen. Aber der Hunger wird immer größer. Gibt nie eine Befriedigung in dem. Sexuelle Perversionen sind Regressionen ins Frühkindliche. Also es sind Rückschritte in frühkindliche Szenen. Aber da ist kein Heil und da ist keine Lösung. Ich lese euch hierzu noch ein Zitat von einer Psychologin vor, von Alice Miller. Obszönität oder Perversion und Grausamkeit sind keine wirkliche Befreiung von Zwängen, sozusagen ich lebe mich mal aus, sondern sind ihr Nebenprodukt, sind ein Teil des Zwanges. Freie Sexualität ist niemals obszön. Also im Sinne von befreite Sexualität ist niemals obszön. Und der freie Umgang mit eigenen aggressiven Regungen, das Zulassen können von Gefühlen wie Zorn und Wut, als Reaktion auf realen Frust, Kränkungen und Demütigungen führt niemals zur Gewalttätigkeit. Interessant. Also wenn du einen guten und echten Zugang zu dem Zeug hast, bekommt es nicht diese explosive und destruktive Power. So, das war mein Männchen hier zur sexuellen Perversion. Die 8. und 9. Punkte sind jetzt was wiederum eher jeden von uns betrifft. Und das erste ist ganz einfach Gefallsucht oder die Suche nach Aufmerksamkeit. Ich nenne es mal mit dem etwas altmodischen Begriff die Gefallsucht. Ja. In jedem von uns, ja, wir haben alle unvollkommene Eltern, leben in einer unvollkommenen Gesellschaft. In jedem von uns gibt es den Schrei, ich will gesehen werden, ich will erkannt werden, ich will wahrgenommen, ich will bestätigt werden. Das ist völlig normal. Völlig normal. Jetzt kommt's. Aber das Muster, mir das von anderen Menschen zu erwarten, führt mich in immer tiefere Unfreiheit. All diese Muster führen in Unfreiheit, sind Behilfskonstrukte, die das eigentliche Problem verschleiern. Und wozu das führt, zum Beispiel die Gefallsucht, lese ich euch mal vor, ein Zitat aus diesem Buch von Brian Manning, Kind in seinen Armen. Er zitiert Anthony D. Mello und der schreibt, sieh dir einmal an, wie du dein leeres Leben mit Menschen gefüllt hast, sodass sie dich jetzt fast ersticken. Sieh, wie sie durch ihr Lob oder ihren Tadel dein Verhalten kontrollieren. Es liegt in ihrer Macht, mit ihrer Gesellschaft deine Einsamkeit zu lindern. Ihr Lob hebt deine Stimmung, ihre Kritik und Ablehnung ziehen dich nach unten. Sieh dir einmal genau an, wie du fast jeden Augenblick des Tages damit verbringst, Menschen zu gefallen oder sie zu beschwichtigen, Tote oder Lebende. Du lebst nach ihren Normen, passt dich ihren Maßstäben an, suchst ihre Gesellschaft, verlangst nach ihrer Liebe, fürchtest ihren Spott, sehnst dich nach ihrem Applaus, nimmst bescheiden die Schuld auf dich, die sie dir zuschieben. Du hast einen echten Horror davor, nicht mit der Mode zu gehen, ob es um die Kleidung geht oder die Art, wie du redest, handelst oder sogar denkst. Und beobachte einmal, wie du, selbst da, wo du sie beherrscht, von ihnen abhängst und dich zu ihrem Sklaven machst. Die Menschen sind so sehr zu einem Teil von dir geworden, dass du dir ein Leben, das nicht von ihnen beeinflusst und bestimmt wird, gar nicht mehr vorstellen kannst. Abhängigkeit von Menschen ist Götzendienst. Und nur der Blick des Vaters, das Leben aus der Liebe des Vaters, setzt uns frei aus diesem Zustand. Nochmal, all diese Sachen sind verständlich. Wir haben eine Sehnsucht danach zu gefallen. Es tut so gut, wenn dich jemand sagt und bestätigt, wenn dich jemand sieht und dich bestätigt. Es ist so verständlich. Aber es ist nicht das, wozu du eigentlich berufen bist. Du bist zu was Größerem berufen, als Menschen zu gefallen. Der letzte Punkt, ein ganz klassischer Waisenweg, ist Neid. Neid. Neid sagt, weil es niemanden gibt, der sich um mich kümmert, kann ich dir das Seine nicht vergönnen. Weil es gibt ja keinen gerechten Vater. Deswegen, wenn du was hast, was ich nicht habe, muss es ungerecht sein. Erstmal, anzuerkennen, dass Leute was haben, was ich nicht habe, ist ja völlig klar. Du musst ja bescheuert sein, das nicht zu sehen, dass andere Leute mehr Geld haben oder vielleicht auch schöner sind als du, begabter sind. Ja? Aber das Gefühl von, und das ist ungerecht. Weißt du, wer das nicht hat? Jemand, der feststeht in der Liebe des Vaters. Ja? Wenn du weißt, tief drin, okay, Papa, du liebst mich so, wie ich bin, dann brauche ich Neid nicht mehr. Und andersrum gesagt, wo immer ich den Neid spüre, weiß ich immer, das Problem ist nicht der andere. Das Problem ist nicht, dass mich jemand ungerecht behandelt. Hör mir gut zu. Man wird dich dein Leben lang ungerecht behandeln. Man wird dich ein Leben lang ungerecht behandeln. Wenn du eine Ehe versuchst zu führen nach dem Modell, aber ich muss mein Recht bekommen, ich habe hier investiert und jetzt verdiene ich, vergiss es. Die Ehe kannst du gleich schaden lassen. Wenn du Kinder erziehst in der Hoffnung, dass alles, was du reingesteckt hast, irgendwie mal gerecht wieder zurückkommt, vergiss es. Wenn du ein Leiter bist und hoffst, dass deine guten Bemühungen alle gesehen werden und man dich nicht kritisiert, vergiss es. Im Ernst. Vergiss gleich die komische Illusion, dass Menschen dir Gerechtigkeit widerfahren würden. Die Wahrheit ist, die Fülle muss in dem sein, was du unter dem Blick des Vaters hast. Und dann kannst du aufhören zu vergleichen, ob du mehr gegeben hast und weniger bekommen hast. Der andere hat nur weniger gegeben, hat mehr bekommen. Das ganze Neidthema. Schaut mal her, wenn ich all diese Geschichten anschaue, all diese komischen Figürchen, all diese komischen Waisenwege, dann fällt mir eine Sache auf, und zwar hauptsächlich so bei diesen letzten paar. Und die, warte mal so, nee, schon eigentlich bei fast allen, speziell bei diesen hier. Und das ist, ich habe das mal mit einem Schema hingezeichnet, hier ist der kleine Mensch links unten, der so ein bisschen ein Waisenmensch ist. Und rechts oben, das sind die anderen. So. Und fast alle von diesen Dingen leben von einer Lüge. Und diese Lüge lautet, das eigentliche und das wahre Leben ist bei den anderen. Das eigentliche Leben ist nur, wenn ich diesen anderen Menschen irgendwie halten kann, retten kann. Das eigentliche Leben ist, wenn ich mit anderen dominieren kann, verführen kann, mein Leben, mein Herzensleben, meine Nähe ist nur in dieser Art von Sexualität, ist nur in dieser Art von Bestätigung oder der andere hat es einfach und ich habe es nicht. So. Und hier siehst du, wie tief das geht und wie weit das entfernt ist von dem, worüber ich in Endlich daheim gesprochen habe, dieses Thema von Ruhen in dir. Ich wiederhole nochmal ein ganz wesentliches Konzept davon als Schema. Wenn das die Liebe des Vaters ist und du unter dieser Liebe stehen kannst, ja, dann merkst du, in mir, du hast einen Bauch. Ja? Ich nehme das jetzt symbolisch, so wie du sagst, ich habe kein gutes Bauchgefühl. Der Bauch steht hier mal symbolisch für dein Innenleben und dein Gefühlsleben. Und du merkst, schau mal, erstmal, der Vater geht mit dir liebevoll um. Aber wenn du ein wahres Kind bist, wirst du auch zum Erbe. Und ein Erbe kann selber väterlich handeln. Ich sag mal, wenn ich meinen Sohn erziehe, ist nicht mein einziges Ziel, dass er ein Leben lang mein kleiner Sohn bleibt. Er bleibt immer mein Sohn. Aber meine Vaterliebe zielt darauf ab, dass er selber einmal väterlich werden kann. Ich sage dir ein Geheimnis. Väterlich sein und ein Sohn sein ist das Gleiche. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, dass es stimmt. Mütterlich sein können und eine Tochter sein, ist das Gleiche. Wenn mütterliche, väterliche Liebe bei dir ankommt, du als Kind, als Tochter oder Sohn Gottes lebst, bist du fähig, väterliche und mütterliche Liebe weiterzugeben. Und das fängt bei dir selbst an und das sieht so aus. In dir selber gibt es nämlich unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Persönlichkeitsteile und mit denen kannst du so oder so umgehen. Du kannst Teile von dir verdrängen, du kannst Teile von dir hassen, du kannst Teile von dir bestrafen, du kannst Teile von dir knebeln. Aber das hier kommt ganzheitlich bei dir nur an, wenn du genauso nach innen hin mit dir selber umgehst. Nochmal, wenn das abstrakt ist für dich, ich habe diese Serie hier endlich daheim gemacht, wo es mehr um das geht. Ich sage das hier nur im Vorbeigehen. Aber all diese Lügen hier, all diese Fehlformen sagen, eigentliches Leben, eigentliche Nähe, eigentliche Bestätigung kann ich nicht von Gott empfangen und deshalb bis hinein in meine schwachen Anteile mir selber geben, sondern all das muss von draußen kommen. Es muss von Menschen kommen, muss von meinem, weiß ich nicht von wem kommen, von meinem Ehemann oder von meinem Chef oder von meiner Geliebten und von meinen Freunden kommen. Die Wahrheit ist, das hier macht dich nicht beziehungsunfähig, so dann brauche ich ja gar keinen Menschen mehr, sondern das ist Voraussetzung, dass du tatsächlich beziehungsfähig wirst. Beziehungsfähig, die aber nicht, Beziehungen, die nicht sind, sondern die frei strömend sind. Freiströmend und zwar zu wem hin? Zu jedem. Ich lese euch ein Zitat vor. Freiströmend zu jedem, damit meine ich, das Ziel ist nicht, dass du nur deine zwei besten Freunde gern hast, das hat jeder. Sondern das Ziel ist, dass du tatsächlich Liebe lebst allen Menschen gegenüber, sogar deinen Feinden. Wenn du ganz in dem drin wärest, könntest du alle lieben. Nochmal Anthony de Mello. Sieh dir eine Rose an. Kann sie sagen, ich will meinen Duft nur an die guten Leute verströmen und bei den Bösen zurückhalten? Oder kannst du dir eine Lampe vorstellen, die ihr Strahlen den schlechten Menschen vorenthält? Das könnte sie nur, wenn sie aufhören würde, eine Lampe zu sein. Und sieh nur, wie wehrlos und unterschiedslos ein Baum seinen Schatten spendet, den Guten und den Bösen, den Jungen und den Alten, selbst dem, der ihn fällen will. Das ist das erste Kennzeichen der Nächstenliebe, dass sie keine Unterschiede macht. So, jetzt denkst du dir schon, okay, jetzt hätten wir gerne eine Lösung. Nochmal, all diese Dinge haben frühkindliche Ursachen und sind verständlich. Aber diese Muster in sich haben keine Lösungen. Die Lösungen müssen vom Geist kommen. Das hier ist die psychische, ist die seelische Ebene. Und die will gesehen und ernst genommen werden. Aber hör mir gut zu, die Lösung ist nicht auf der Ebene der Seele, die Lösung ist auf der Ebene des Geistes. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Was ich jetzt machen will, ist, ich will diese weisen Wege kontrastieren jetzt mit Wegen eines Kindes oder eines Sohnes oder eines Vaters. Und im letzten Teil gehen wir praktisch ran. Das heißt, okay, wie kommst du aus A nach B? Okay, aber ich will euch erstmal vorstellen, wie sind alternative Verhaltensweisen? Ja, alternative Verhaltensweisen gilt es einzuüben. Die sind: In allem, was du tust, geht es immer um Schritte des Vertrauens. Ich schreibe diese Punkte jetzt nicht hin, weil die auf deinem Skript sind. Jetzt, wir sind versucht zu sagen, lieber Herr, ich höre ja mit meinem Manipulieren und meinem Schrott auf, wenn du mich heilst und wenn du mich vorher anfüllst mit deiner Liebe. Die Wahrheit ist, dass es so meistens nicht ist, sondern der Glaubensschritt aus dem Boot raus geht der Erfahrung des Getragenwerdens voraus. Weißt du, wir würden gern aus dem Boden Steinchen schmeißen und wenn es duck, 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 duck auf dem See aufhüpft, dann sagen wir, okay, jetzt ist es sicher. Aber es ist nicht sicher, es ist nie sicher. Oft sagen wir, Herr, ich würde meine Bitterkeit und meinen Zweifel oder ich würde diese oder jene Lieblingssünde, ich würde die ja aufgeben, wenn ich sicher wüsste, dass mir dann nichts fehlt. Aber die Wahrheit ist, der Glaubensschritt geht immer dem Sehen voraus. Man kann sagen, leider, aber das ist bei jeder Liebe so. Jede Liebe geht ein Risiko ein. Es ist nie ein sicheres Spiel. Zweite Verhaltensweise. Ich habe vorher gesagt, dass es diese Haltung gibt, okay, heftige Gefühle bei anderen bekämpfen zu müssen. Die alternative Handlungsweise lautet, Gefühle bei anderen nicht ablehnen, sondern die Botschaft dahinter verstehen. Ich muss sagen, mir fällt es total schwer. Ich bin absolut schlecht da drin, aber ich würde gern wachsen. Eigentlich Grundregel für Beziehungen. Wenn jemand dir gegenüber super emotional reagiert, ein Gefühl will erstmal wahrgenommen werden, es ist immer eine tiefere Botschaft dahinter als die rationale Ebene. Also ganz klar, der Ehemann oder die Ehefrau sagt irgendwie, hey, ich bin total fertig, bei uns sieht es unordentlich aus zu Hause und ich kriege nichts mehr. Also es geht da nicht wirklich und nicht nur vor allem, nicht nur um das Aufgeräumtsein, zumindest dann nicht, wenn halt wahnsinnig viel Emotionen mitkommen, sondern es ist immer was Tieferes, was gehört werden will, was mit zur Aussprache kommt. Aber ich finde es total schwer, weil wenn jemand anderer wahnsinnig emotional redet, bin ich erstmal versucht zu sagen, stimmt doch überhaupt nicht und auf der Ebene zu bleiben. Aber es ist Weisheit zu sehen, okay, welche Geschichte erzählst du mir eigentlich gerade von dir selber? Was Tieferes kommt rüber? Finde ich total schwer. Ich habe vorher diese geheimen Komplizenschaft oder auch diese Abhängigkeitsbeziehungen, Helfer-Retter-Konstellationen genannt. Das Gegenteil von Helfer-Retter hört sich voll unromantisch an, aber das heißt, ich liebe dich, aber verantwortlich für dich bist du selber. Also nochmal, hört sich nicht so poetisch an, aber es ist trotzdem so, wahre Liebe will nicht, dass der andere klein und blöd und hilflos bleibt. Ne? Und wahre Liebe sagt, du, ich liebe dich, aber den Job, den musst du selber machen. Ich liebe dich, aber im Letzten musst du dich auch um dich selber kümmern. Du musst Verantwortung für dich übernehmen. Ich bin nicht dein Retter. Das ist nur der Herr. Ja? Und ja, genug hiervon. Ich liebe dich, aber verantwortlich. Du bist auch verantwortlich für dich selber. Nächste Verhaltensweise eines Sohnes. Finde ich auch herausfordernd und die lautet, Mut, offen aus dem Bauch zu reden. Also wenn du merkst, hey, bei mir selber, ich bin versucht, immer nur auf so einer rationalen, ironischen, distanzierten Weise zu bleiben, wenn du das ein Leben lang gemacht hast, schaffst du das fast gar nicht, aber für viele Menschen, hey, es gibt auch Leute, denen fällt es nicht schwer, okay, aus denen bricht es immer automatisch raus, ich spreche jetzt nicht von denen, aber für etliche ist es eine Übung, einfach mal zu sagen, du, mir geht's damit überhaupt nicht gut, ich habe kein gutes Gefühl, ich kann es nicht in Worte fassen, aber irgendwie, bah. Du musst vorsichtig sein, nicht jede Situation ist dafür geeignet, dass du voll über deine Gefühle sprichst. Es gibt Situationen, wo das unangebracht ist, aber wenn du das grundsätzlich nicht kannst, ist es echt schlecht. Also einfach wirklich schon die Frage stellen, kannst du tatsächlich wirklich auch mal Schwäche zeigen? Und nicht Schwäche, dass du sagst, ja, der Herr geht gerade tief bei mir und im Gebet merke ich also, dass da noch so, nee, jetzt mal wirklich, dass man irgendwie merkt, dass da was wehtut. Also nicht nur, ich habe Zahnschmerzen, sondern, also, traust du dich das? Oder ist da sowas wie ein inneres Verbot da? Und wenn das innere Verbot da ist, hey, warum? Ist das nicht spannend? Wenn du wirklich sicher bist in dieser Liebe des Papas, wovor hast du Angst? Hast du Angst vor deiner eigenen Schwäche? Oder musst du ein Bild von dir aufrechterhalten? Eine nächste väterliche Verhaltensweise, es betrifft besonders Leiter, es betrifft eigentlich jeden Menschen und das Prinzip nenne ich, in einige wenige Menschen langfristig und ganzheitlich investieren. Was bedeutet das? Oh, warte mal, ist mein Männchen weg? Hier. Oh, ich hätte voll den schönen Effekt, dass es dann rausfährt und größer wird. Ist schon? Wirklich? Okay. Warte mal, es muss aber erst kleiner sein. Ist es größer geworden? Warte. Oh, es fährt schon weg. Nein, hier geblieben, hier geblieben. Nein, 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 nein. Nein. So, jetzt wieder. Ist okay. Es gibt einen guten Spruch für Leiter und der lautet: Tu für wenige, was du nicht für alle tun kannst. Tu für wenige, was du nicht für alle tun kannst. Das bedeutet, wenn du denkst, hey, wenn ich mir für jeden meiner 250.000 Mitarbeiter, naja, keine Ahnung, wenn ich mir für jeden all meiner vielen Leute, wenn ich mir für jeden immer einen ganzen Tag Zeit nehmen würde, dann würde ich ja nie rumkommen, deswegen mache ich es gar nicht. Und das ist schlecht. Das ist viel weiser zu sagen, okay, ich kann mich auf so intensive Weise nicht in jeden investieren, aber ich will mich in jemanden investieren. Es ist für mich selber so, ich war immer mal wieder so versucht, Leute schreiben mir auf Facebook oder E-Mail oder rufen an und haben persönliche kleine Nöte und wollen mit mir drüber reden. Und in mir ist oft die Tendenz zu sagen, hey, ich bin hier der Leiter, ich kann mich doch nicht um jedes Ding kümmern. Aber ich merke, ich will das eigentlich aktiv bekämpfen, diese Haltung in mir. Die Wahrheit ist, ich kann wirklich das nicht leisten. Und da ist auch im Gebetshaus ein großes Verständnis da, dass ich da nicht für alles zuständig sein kann. Aber ich nehme mir immer wieder Zeit, eine kleine Facebook-Anfrage von einer 16-Jährigen, hey, ich bin verliebt, wie finde ich raus, ob das eine gute Beziehung ist oder nicht, echt so lange zu beantworten, weil ich will nicht in so eine Haltung reinkommen. Ich hasse diese Haltung von Unnahbarkeit. Und also ich strebe nach diesem Ding, tu für ein paar wenige was du einfach nicht für jeden tun kannst. Investier dich in ein paar Leute langfristig und ganzheitlich. Jetzt fährt er, genau, so. Eine nächste Übung einer Vater-Sohn-Mentalität ist, lerne Liebe ganzheitlich, verbal und körperlich auszudrücken. Also körperlich, ich meine jetzt nicht in erster Linie lerne, wie man küsst oder irgendwie so und solche, sondern erstmal lerne das verbal. Man, das ist so krass. So krass, ich lasse euch jetzt nicht die Hände strecken, aber wenn ich euch fragen würde, wie viele Menschen von euch von ihrem Vater verbal gehört haben, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb, ich bin zufrieden mit dir. Das wäre ein ganz, ganz beschämendes Bild, weil wir so einen Mangel von väterlicher Liebe haben. Der Witz ist, dein Vater hat höchstwahrscheinlich dich wirklich geliebt. Höchstwahrscheinlich. Aber es ist so eine Hemmnis da, das auszusprechen, ist überhaupt in Deutschland ganz massiv, Westeuropa überhaupt ganz massiv, dass uns das so schwer über die Lippen fällt, speziell Männern, speziell Vätern, einfach so, ich bin so stolz auf dich, ich hab dich lieb oder ich nehme dich in den Arm, ich streichel dich, ich halte dich fest. Sowas gilt es einzuüben, ja, ganz, ganz klar, in Rücksichtnahme von dem, was zwischen Geschlechtern angebracht ist und sowas, aber Liebe und Wertschätzung ausdrücken können, jemand echt mal in den Arm nehmen können, festhalten zu können, sagen, hey, in die Augen schauen können, hat was damit zu tun, in der Ganzheitlichkeit als befreites Kind Gottes angekommen zu sein. Vorletzter Punkt ist ein interessanter Punkt und ich nenne den ein Vater für andere sein, auch wenn ich selber keinen vollkommenen Vater hatte. Ich sage das sehr deutlich, es ist nämlich eine Falle, dass du sagst, ey, wir haben ja gehört, ich kann nur das geben, was ich selber empfangen habe und ich habe da selber so einen Mangel. Das stimmt schon, aber es gilt genauso, indem du eine Verhaltensweise einübst, wirkt sie auch zurück auf dich. Du kannst eine Mutter für andere sein, du kannst ein Vater für andere sein, natürlich nicht auf vollkommene Weise, aber du kannst trotzdem schon damit anfangen, auch wenn du sagst, ich habe selber so einen Mangel noch. Wenn du wartest, bis der vollkommen gefüllt ist, das verpasst du Chancen. Du kannst jetzt schon einüben und sagen, okay, ich habe selber keinen geistlichen Begleiter gehabt. Ich habe selber keinen Coach gehabt. Ich habe selber nie einen guten irgendwas gehabt, der in mich investiert hat. Okay, wenn du über 20 bist, sei du die Person für andere. Ja, hör auf, krampfhaft zu suchen, wo sind Leute, die sich in mich investieren und keiner sieht mich. Fang du an, dich in andere zu investieren. Fang du an, dich in jemanden zu investieren, der ein paar Jahre jünger ist und wasche ihnen die Füße. Freunde, das ist mir so hart, ist so wichtig. Es gibt in Deutschland so viele Leute, die 60 und 70 sind und insgeheim immer noch auf der Suche sind nach geistlichen Vätern und Müttern. Wirklich, wirklich. Und sich erhoffen würden, eigentlich bräuchte ich jemanden, der mich bestätigt und so unsicher sind in ihrer Identität. Und ein Teil des Problems würde schon dadurch besser gehen, dass sie, wenn sie irgendwie 30 sind oder 40 sind, sagen, okay, ich habe da nur einen Teil davon selber empfangen, aber mein Fokus ist jetzt, naja, ich habe meine erste Lebenshälfte langsam überschritten. Ich will jetzt schauen, ich will die nächste Generation fördern. Nicht, weil Jugend cool ist, aber weil das ein Vater tut. Ein Vater dient seinem Kind, gibt ihm Raum, stärkt ihm den Rücken. Und das kannst du auch tun, wenn du selber das nicht auf eine vollkommene Weise empfangen hast. Vielmehr gilt, in dem Maße, in dem du es für jemand anderen tust, wird auch was heil in dir. Es hängt zusammen. Ein Vater sein und ein Sohn sein ist ganz, ganz, ganz eng verlinkt. Ganz, ganz, ganz eng verknüpft. Der letzte Punkt, über den könnte man gerade in unserer Gesellschaft mit großer Berechtigung ganze Abende füllen, und ich nenne diesen Punkt: Kinder radikal ernst nehmen. Ich kriege einen Brechreiz, wenn ich die momentane Wahlpropaganda zum Beispiel von den Grünen an der Straße sehe, die nur darauf abzielt, jetzt kommt's, Frauen ihr natürliches Empfinden für das, was ein Kind bräuchte, auszutreiben. Um das geht's. Jede Mutter spürt, dass es wichtig ist, fürs Kind da zu sein. Und durch dieses Ding, wie eigentlich lieben die kleinen Kinder, das in die Kita zu gehen, wird ständig das Bedürfnis und der Wert des Kindes mit Füßen getreten. Er wird nämlich dem ökonomischen Ziel untergeordnet oder dem Ziel der Selbstverwirklichung. Es wird immer gesagt, es muss sich einpassen. Die Wahrheit ist, wir sollten grundsätzlich mit Menschen so nicht umgehen. Erst recht nicht mit so Verletzlichen. Unser himmlischer Vater geht nicht so mit seinen Kindern um. Und wir sollten mit uns selber so nicht umgehen und wir sollten mit unseren Kindern so nicht umgehen. Ich träume so, dass unsere Gebetsbewegung und alle im Gebetshaus und Leute, die es hören, dass wir, ich selber auch als Vater, ja, dass wir anders mit unseren Kindern umgehen. Aber es ist ganz schwer. Auch wie du mit deinen Kindern umgehst, konfrontiert dich brutal mit deinen eigenen Verletzungen in der Kindheit. So ist das. Auch ne, deine Beziehung zu deinen Eltern, deine Beziehung zu deinen Geschwistern, deine Beziehung zu deinen Kindern, die zeigen dir am deutlichsten, wo die Abgründe sind. Ja? Aber deswegen kann da trotzdem Heilung passieren. Auch dein Umgang mit deinen eigenen Kindern kann auch ein Weg der Heilung sein. Okay, lass uns anschauen, die letzten Minuten. Jetzt konkret, wie gehst du um, wenn du in eine Situation kommst, wo du merkst in einer Beziehung, wow, ich reagiere total emotional. Also, irgendjemand sagt was, irgendjemand tut was und dir ist zum Schreien zumute, du tickst aus oder du bist überwältigt von Sehnsucht, von Sucht, von Begierde, von Neid, von was auch immer. Gefühle explodieren. Okay? Folgende Schritte. Der erste Schritt heißt Stopp. Stopp bedeutet, du nimmst dich aus der Situation kurz raus, weil sonst wird es nur noch schlimmer. Also du brauchst einen Break, du musst rausgehen aus dem Ding und sagen, Moment, was geht hier gerade eigentlich? Wenn in so ein Gespräch ist, wo nur noch rumgeschrien wird und es führt zu nichts, sag, hey, stopp, ich muss erstmal sortieren, was hier gerade bei mir geht. Stopp. Der zweite Punkt ist, versuch, das Muster zu durchschauen. Muster durchschauen bedeutet, du nimmst zum Beispiel einen Vortrag wie diesen hier oder das Paper von diesem, wie diesem hier oder das vom letzten Mal und schaust, hey, was ist eigentlich das Ding? Letztes Mal habe ich gesprochen über die vier Grundbedürfnisse des Menschen. Dann sagen, okay, welches Grundbedürfnis in mir schreit hier eigentlich? Und an welche familiäre Geschichte werde ich erinnert? Ich werde gerade so neidisch, hey, das Gefühl kenne ich, dem Neid meinem Bruder gegenüber, meiner Schwester gegenüber, die hat immer mehr bekommen. Diese Macht von Gefühlen rührt sich daraus her, dass es unverarbeitete kindliche Szenen sind. So, und dadurch, dass du das durchschaust, ist es noch lange nicht weg. Aber es ist schon mal was. Oder du merkst, hey, diese brutale Sehnsucht nach diesem Menschen, die Angst, diesen Menschen zu verlieren, das ist die Sehnsucht eigentlich nach einer väterlichen oder einer mütterlichen Liebe. Aber erstmal das Muster zu durchschauen ist wichtig, das heilt es noch nicht. Was es anfängt zu heilen, ist drittens, ich nenne das liebevoller Selbstdialog. Liebevoller Selbstdialog verhindert, dass du dich übergehst. Ja? Du kannst sagen, das ist das Muster, so, und jetzt ergehst du einen Glaubensschritt und dann ist es gut, aber das geht meistens zu schnell. Der liebevolle Selbstdialog bewirkt, dass echt alle Teile in dir da innerlich mitgehen können. Und der hat maßgeblich damit zu tun, dass du den eigentlichen Schmerz zulässt. Nochmal, all diese Geschichten da, die hast du nicht deswegen gewählt, weil du blöde, böse und neidisch und begehrlich bist, sondern die musstest du wählen, weil du sonst emotional verhungert wärst. Das sind Wege, die du gewählt hast, weil dann echter Schmerz in dir war und du kannst dir den Schmerz nicht abtrainieren. Oder lass mich anders sagen, wenn du dir den Schmerz abtrainierst, dann trainierst du dir deine ganzen Gefühle ab. Und das ist nicht gut. Das machen auch Christen. Einfach alles Negative ausschalten. Aber das ist nicht ganzheitliche Heilung. Ganzheitliche Heilung geht immer über das, dass der Schmerz tatsächlich da ist. Und liebevoller Selbstdialog heißt einfach, dass du in dich reinspürst und vielleicht sogar das schriftlich machst. Ich schreibe das manchmal wirklich auf. Sag, hey, was brauchst du gerade? Warum fühlst du dich gerade so angegriffen? Warum musst du dich so aggressiv verteidigen? Was ist eigentlich los? Was brauchst du gerade? Wenn du das gescheit machst, dauert es Minuten. Also es muss nicht Stunden dauern, aber nicht nur Sekunden. Nicht nur so kurz reinfühlen, nee, nimm dir Zeit für das. Und jetzt der ganz entscheidende Punkt ist, der vierte, dem Muster brechen. Man nennt es auch Umkehr. Also da muss ein Schritt kommen, wo du sagst, okay, Herr, ich will nicht in dieser Gefallsucht weiterleben. Ich will nicht abhängig sein von der Anerkennung der Menschen. Ich will nicht bleiben in diesem Neidmuster. Ich will nicht abhängig sein, abhängig festklammern von dem, dass ich diesen Menschen retten muss und so weiter. Und hier, das geht nicht weg durch Gebet, sondern das geht nur weg durch einen ganz klaren Schritt, wo du sagst, nein, ich breche aus. Dieses Ding von Trotz, das wird nie geheilt. Es kommt keine innere Heilung für Trotz. Da musst du Buße tun, musst du sagen, das ist ein völlig kaputter Weg. Herr, ich brauche das nicht mehr und ich will das nicht mehr. Und wenn ich 100-mal da zurückfalle, dann kehre ich jedes Mal wieder um, aber ich erkläre dem Ding den Krieg. Der fünfte Punkt bezieht sich jetzt auf all diese Vater-Sohn-Wege, die ich euch aufgezeigt habe. Und das heißt einfach alternatives Muster einüben. Einüben, das hat richtig mit Arbeit zu tun. Die Muster in deinem eigenen Denken und in deiner Beziehung zu Gott, darüber ging es das letzte Mal. Also konkret, wie du die Schrift nimmst, wie du zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist sprichst, wie du Wahrheiten über dir proklamierst, hör dir den Vortrag vom letzten Mal nochmal an. Aber das hat was mit Einüben zu tun. Und im Sozialen sind es auch Verhaltensweisen, die du einüben musst. Der sechste und letzte Punkt ist ganz simpel und der heißt einfach, mich mit der Wahrheit ernähren. Mich mit Wahrheit nähren. Und das heißt einfach nur, dass du beständig deinen inneren Menschen mit einer Dosis von göttlicher Wahrheit, mit der Heiligen Schrift, mit der Wahrheit über die Vaterliebe Gottes weiter ernährst. Nur so gewinnst du weiter Land. Eine Wahrheit wie diese unglaublich wunderschöne Bibelstelle, die ich zum Abschluss noch lesen möchte, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, auch nicht zum Sklaven von Menschen, nicht mal der besten Menschen, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, jede Sklaverei geht mit Furcht einher, sondern ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, einen Geist, in dem wir rufen Papa, und der Heilige Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Söhne sind. Du bist berufen, rauszukommen aus den Wegen eines Waisenkindes, die du lange brauchtest, die du dir angewöhnt hast. Du bist berufen zu einem Leben als Königskind. Das geht, indem du immer wieder, wenn du heftig emotional reagierst, einen Stopp einlegst, schaust, welches Muster läuft da, zum Beispiel mit diesem Skript. Dass du dann eintrittst und schaust, was ist der Grundschmerz, mit dir selber auf gute Weise in Kontakt kommst und dann diesem negativen Muster brichst. Fünftens, stattdessen ein alternatives Muster von einer sohnhaften oder väterlichen Verhaltensweise einübst und sechstens dich beständig weiter mit Wahrheit ernährst. Du bist berufen zu einem aufrechten, freien Leben als Gotteskind und die Qualität deiner Beziehungen wird dadurch tiefer und nicht seichter. Tatsächlich ist wahre Beziehung erst auf Grundlage hiervon überhaupt möglich. Lass uns aufstehen und beten.